Ja, das ist das Schöne an Gott. Er kommt nie zu spät. Und wir haben auch schon einige Leute, die schon im vorgeschrittenen Alter waren, getraut. Und auch dort tut der Herr Dinge. Er kennt unsere Herzenswünsche. Und es begeistert mich immer wieder so ein Gott. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was unserem Herzen liegt. Und weißt du was? Es ist auch so, dass diese Herzenswünsche, die wir haben, zum Großteil von Gott selber kommen. Amen. Er legt diese Wünsche auch in unser Herz. Und er ist ein guter Gott. Und das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Halleluja. Es ist so ungewohnt, dort in der letzten Reihe die zwei Hilmers da hinten zu sehen. Ihr seid so weit weg.
Wir waren zu spät.
Okay. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Aber wie heißt das? Gut, lass uns gleich einsteigen. Wir sind ja beschäftigt mit einer Predigtserie über großen Glauben. Und ich freue mich schon, der Tommy wird auch bald bei uns predigen. Und er ist auch immer einer, der so den Glauben wieder neu anfacht. Er ist auch einer, wo ich es immer wieder sehr ermutigend empfinde, mit ihm zusammen zu sein und sich da auch anstecken zu lassen von dem, was Gott ihnen gegeben hat und wie Gott durch sie wirkt. Und auch nochmal ein Dankeschön an alle, die da wirklich auch unterstützen und mithelfen. Wenn ihr Fragen habt, geht es laut auf sie zu. Wenn ihr sie unterstützen wollt oder auch im Gebet einfach für sie eintreten wollt, dann meldet euch bei ihnen und sie werden euch alles sagen, was dazu notwendig ist. Vater, nimm du die Zeit jetzt in deine Hand, begegne jedem einzelnen Herr. Herr, ich danke dir, dass du das Herz von jedem berührst. Vater, ich danke dir, dass du unseren Geist und unser Herz öffnest für das, was du vorbereitet hast heute, dass dein Wort in unser Herz fällt und Glaube freigesetzt wird in unserem Herzen durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Er hilft uns allen. Said hat auch seine Prüfung geschafft und ist jetzt offizieller Straßenbahnchauffeur. Herzlichen Glückwunsch, einfach großartig. Gut, wir sind bei Großer Glaube 4 und wir beschäftigen uns heute mit dem Kaleb. Wir haben uns angeschaut, den Abraham. Und wie der Abraham einfach so diese geistliche und die natürliche Welt gesehen hat und aus dem heraus seine Entscheidungen getroffen hat, nicht nur aus den Umständen heraus, sondern er hat gewusst, es gibt etwas, das größer ist wie die Umstände und das ist unser himmlischer Vater, das ist Jesus Christus und er kann alles. Wir haben die Sarah angeschaut, die Frau von Abraham, die gewusst hat, dass Gott hundertprozentig vertrauenswürdig ist. Dass man sich auf ihn verlassen kann. Und wenn er was sagt, dann tut das auch. Auch wenn es nicht immer dann geschieht oder so geschieht, wie wir es uns vorstellen. Aber schlussendlich geschieht das, was Gott verheißen hat und was er gesagt hat. Wir haben das letzte Mal den Mose angeschaut, der auch immer wieder die Belohnung vor Augen gesehen hat. Der gewusst hat, es lohnt sich auszuharren, es lohnt sich dran zu bleiben, es lohnt sich, auch wenn Herausforderungen kommen, den Weg bis zum Ende zu gehen, weil es wartet eine Riesenbelohnung auf jeden Einzelnen, der Gott vertraut. Und er hat auch gewusst, Teil dieser Berufung hat auch damit zu tun, dass wir durch Prüfungen, haben wir vorher schon gehört, und auch durch Leid hindurchgehen. Wir Christen sind nicht vor Leid gefeit. Also nur weil Gott es gut mit uns meint, heißt das nicht, dass wir nicht durch schwierige Situationen hindurchgehen, und hindurch gemüssen und über das werden wir heute auch noch ein bisschen reden miteinander. Der Kaleb war einer der Führer des Volkes Israel. Das Volk Israel ist ja aus Ägypten ausgezogen. Gott hat viele Wunder getan und hat sie, die über 400 Jahre in Gefangenschaft in Israel waren, herausgenommen. Und sie sind dann in dieses verheißene Land dorthin gezogen. Gott hat ihnen ein Land verheißen, wo Milch und Honig fließt. Und wenn du 400 Jahre in der Sklaverei lebst, dann denke ich, hast du eine gewisse Sehnsucht nach einem Land, wo Milch und Honig fließt und wo du nicht buckeln und hacken musst und arbeiten musst, nichts davor bekommst und Schläge kassierst noch dafür. Die ganze Geschichte, mit der wir uns beschäftigen, spielt sich so ungefähr 1450 vor Christus ab. Da marschieren die Israeliten los, werden befreit aus der Sklaverei in Ägypten, werden noch groß, wie sagt man sagen, beschenkt von den Ägyptern, dass sie endlich losziehen. Gott spaltet das Rote Meer, sie gehen hindurch, die Armee des Pharaos geht ihnen nach und das Meer kommt zurück und sie alle ertrinken. Da gibt es eine schöne Theorie, habe ich jetzt letztens gehört, die haben gesagt, das Meer, wo die Israeliten durch sind, das war kein Wunder, weil es war nur so knöcheltief. Die konnten da locker drüber gehen. Ist auch okay, dann war das Wunder, dass die ganzen Ägypter in knöcheltiefem Wasser ersoffen sind. Es bleibt ein Wunder, egal wie tief das Wasser da war. Aber die Bibel sagt uns ganz klipp und klar, das Wasser ist wie Wände gestanden, links und rechts von ihnen. Gut, sie gehen da durch, freuen sich, sind begeistert, dass sie Gott daher gerettet hat, kommen bis zum verheißenen Land, von diesem Land hin, wo Milch und Honig fließt und endlich geht's uns gut, endlich beziehen wir unsere Villas, endlich Swimmingpool, endlich alles das, was wir jetzt 400 Jahre lang nicht gehabt haben. Und dann stehen sie vor diesem verheißenen Land und der Mose sendet 12 Späher aus und sagt, geht's mal hin und kundschaftet das Land aus. Und das wollen wir jetzt miteinander lesen, was sich da abspielt. Im 4. Mose, übrigens, in diesem Büchlein stehen diese ganzen Sachen auch drin, nicht so ausführlich, aber das ist ganz toll, das auch durchzuarbeiten. Zwei sind noch da, wir können auch noch nachdrucken, um sich tiefer damit zu beschäftigen, dass der Glaube in unseren Herzen wächst. 4. Mose, wir lesen von Kapitel 13 weg, von Vers. Die meisten von der Gemeinde sollten schon zu Hause haben, weil das sind dieselben, die wir mir ausgeteilt haben. 4. Mose 13, von Vers 25 weg. Dort heißt es, nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück, die Spione. Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh, in der Wüste Paran, eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Wenn ihr euch erinnert, sie haben eine Weintraube auf einer Stange gehalten, zwei Männer mussten die tragen. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal beim Spar so eine Weintraube gesehen hast, aber es muss ein Land gewesen sein, wo Milch und Honig fließt. Leider waren nicht nur die Weintrauben groß. Und dann heißt es weiter, wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließt in der Tat Milch und Honig und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind sehr stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter haben wir dort gesehen, das waren die Riesen damals. Die Amalekiter wohnten im Negev und die Hethiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge. Die Kanaaniter wohnen an den Mittelmeerküsten und im Jordantal. Und ihr seht schon, da kippt die Stimmung. Die bringen diese Früchte hinein und jeder denkt sich, wow, was ist das für ein Land? Und auf einmal heißt es, aber da ist das Problem und das Problem und das Problem und Aberglaube. Genau, Aberglaube. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten. Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erobern, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Es ist für mich schon erstaunlich, wie schnell so eine ganze Situation sich verändern kann. Ich meine, die zwei mit dem Trauben stehen wahrscheinlich noch in der Mitte drin. Wer die anfangen und sagen, dieses Land ist schlecht und frisst seine Bewohner und ist ungut, was geht in den Köpfen der Menschen vor? Du siehst ja, was vor dir ist. Und sie haben ja auch gesagt, es ist wahrlich ein Land, wo Milch und Honig fließen. Darum ist es so wichtig, dass wir uns bewusst sind, da stecken auch immer geistliche Dinge dahinter. Da stecken geistliche Mächte dahinter. Sonst gibt es das gar nicht, dass die kommen, 12 Leute einen positiven Bericht abliefern und 2 Minuten später ist das ganze Volk verzweifelt und will wieder zurück nach Ägypten. Lesen wir weiter. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht, etwa nur damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt? Wäre es dann nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten israelitischen Gemeinde zu Boden. 2 der Spione, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Also habt keine Angst vor ihnen. Da wollte die ganze Gemeinschaft Josua und Kaleb steinigen, doch da erschien allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn am Zelt Gottes. Eine verrückte Situation, ne? Sie gehen in dieses Land, das Gott verheißen hat. Sie sehen, es ist genauso, wie Gott gesagt hat. Nur, Gott hat ihnen nichts von diesen Riesen erzählt, die da drin sind. Gott hat ihnen nichts gesagt, dass dieses Land schon bewohnt ist und sie es erobern müssen. Gott hat ihnen nicht gesagt, dass da befestigte Städte sind. Aber Gott hat ihnen gesagt, er wird ihnen dieses Land geben. Und so geben sie einen Bericht und fangen an, diesen Bericht zu verfälschen. Schlussendlich stürzt durch diesen falschen Bericht das ganze Volk Gottes in eine furchtbare Depression. Die ganze Nacht haben sie geweint und wollen schlussendlich sogar den Mose und die 2 Spione, die positiv berichten, steinigen. Also das kann man nicht nur so erklären, da sind auch geistliche Mächte dahinter, die immer wieder gegen das Volk ankommen, damit auch gegen dich und mich. Auch wir leben nicht nur ganz natürlich in der Welt, ja, aber auch wir sind mit geistlichen Dingen konfrontiert, die mitbestimmen, wenn wir nicht Acht geben, dass wir entweder so wie Josua und Kaleb handeln oder so handeln wie das Volk damals. Und ihr wisst, schlussendlich musste das Volk zurück in die Wüste für 45 Jahre, bis diese ganze Generation gestorben war. Nur der Josua und der Kaleb, denen hat Gott verheißen, sie werden in dieses Land hineingehen und das ist dann auch geschehen. Was haben Josua und Kaleb, und ich konzentriere mich jetzt auf den Kaleb, anders gesehen wie die anderen? Die haben doch dasselbe gesehen, oder? Sie sind in dieses Land hineingegangen, sie haben dieselben Riesen gesehen. Und diese Riesen waren nicht irgendwelche, das waren wirklich Riesen. Da ein Foto mitgebracht. Nächstes Bild. Der Goliath war einer dieser Riesen. Wir lesen im Wort Gottes, dass der Goliath ungefähr über 3 Meter groß war. Das ist fast bis zur Decke darauf. Dass sein Brustpanzer ungefähr 60 Kilo gewogen hat. Dass der Speer, der Schaft von diesem Speer, war so dick wie ein Weberbaum. Und alleine die Spitze vom Speer hat 6 Kilo gewogen. Wirf mal 6 Kilo und schau, wie weit du kommst. Also es war echte Bedrohung da. Es gibt einen anderen Riesen, von dem die Bibel spricht. Das ist dieser Og, ein König von diesen Riesen. muss ich sagen, der Sarg von diesem Riesen war 4 Meter lang und ich glaube um die 2 Meter breit, damit der da hineingepasst hat. Das waren echte Herausforderungen. Also es war nicht nur so, dass die gesagt haben, ja, da sind ein paar Leute und die sind halt groß. Die haben gewusst, wo die geredet haben von diesen Söhnen Enaks, wer das ist und wie groß die sind. Und trotzdem kommt der Kaleb zu einem anderen Schluss. Was geschieht, gehen wir zurück, keine Folie, dass der Kaleb zu einem anderen Schluss kommen kann. Der Kaleb sagt nämlich, und ich habe dann die Elberfeld-Übersetzung, das ist nämlich die richtige Übersetzung, im Originaltext heißt nämlich, lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und fürchtet euch nicht vor dem Volk, denn wir werden sie verschlingen wie Brot oder sie werden wie Brot für uns sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns ist aber der Herr, wir brauchen keine Angst haben. Es ist ganz interessant, dass die Bibel dieses Wort Brot verwendet. Für was ist denn Brot da? Nahrung, es stärkt dich, oder? Es ist etwas, das du isst, damit du größer und stärker wirst, damit du gesund wächst und so weiter. Genau das beschreibt Brot. Und der Kaleb geht her und er sieht diese Riesen, aber er sieht auch einen großen Gott. Er sagt, okay, die Riesen im Vergleich zu uns schaut schlecht aus. Wir haben ja gelesen da drin, die Israeliten haben gesagt, in ihren Augen waren wir wie Heuschrecken. Weil, haben sie jetzt mit Riesen geredet? Ist da einer gekommen und hat gesagt, hey du Heuschrecke? Das ist das, was sie sich eingebildet haben, wie sie sich gesehen haben, weil sie sagen, und in ihren Augen waren wir das vermutlich auch. Der Kaleb sieht im Geist diese Herausforderung, er sagt, okay, der Riese und ich, keine Chance. Der holt einmal aus und das ist vorbei mit mir. Aber dann zieht er noch, nimmt noch etwas mit hinein in die Gleichung und sagt, okay, aber der Riese und Gott ist überhaupt kein Problem. Weil mein Gott so groß ist, ist dieser Riese auch für mich kein Problem, wenn Gott auf meiner Seite ist. Und er sagt, Gott hat seine Hand weggenommen von diesem Volk und darum werden sie eine leichte Beute oder wie Brot für uns sein. Was der Kaleb eigentlich sagt, ist, wenn wir da hineingehen und Gott vertrauen, dann werden wir diese Riesen besiegen. Und das, was eine Bedrohung war für uns, das wird uns im Glauben stärken. Wir werden erleben, wie Gott eingreift und wie wir den Sieg erringen. Und es wird unser Vertrauen, unser Glauben in Gott noch größer machen. Wenn du einem Riesen begegnest, gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder frisst du den Riesen oder der Riese frisst dich. Was anderes gibt es nicht. Und wenn du als Kind Gottes mit Herausforderungen oder Problemen konfrontiert bist, mit deinen Riesen, dann gibt es auch nur 2 Möglichkeiten. Entweder frisst du den Riesen oder der Riese frisst dich. Entweder schaust du auf Gott und überwindest mit Gottes Hilfe diese Herausforderungen und du wirst stärker aus der Situation herausgehen, oder du lässt dich ein und wirst besiegt vom Riesen und dein Glaube schrumpft. Mit Gott sind Riesen Chancen. Mit Gott an meiner Seite sind Riesen Chancen. Da kommt wahrscheinlich auch der Begriff her, eine Riesenchance. Ich habe vor kurzem etwas gelesen von einem amerikanischen hochdekorierten General, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, war es im Vietnamkrieg, der bekannt war für seine positive Einstellung Ich kann mir an seinen Namen nicht mehr erinnern. Und er soll ausgerufen haben in einer Schlacht, wo schon ziemlich schlecht ausgeschaut hat für die Amerikaner. Da soll ausgerufen haben, sie sind vor uns, sie sind hinter uns, sie sind links, sie sind rechts, sie sind ober uns. Diesmal entkommen sie uns nicht. Das ist diese Haltung, von der der Kaleb da spricht. Das ist diese Haltung, die der Kaleb hat, der sagt, hey, der ist so groß, den kann ich gar nicht verfehlen. Da kann ich nicht vorbeischießen. Und weil er auf Gott schaut, zieht er die richtigen Schlüsse. Welche Schlüsse ziehst du, wenn du deinen Riesen begegnest? Zu welchem Schluss kommst du, wenn die Herausforderung kommt? Und machen wir uns nichts vor, wir sind nicht besser wie die Israeliten. Die haben Gott erlebt und Gott erlebt, aber 3 Tage später war das alles schon wieder vergessen. Sie sind durch das Rote Meer hindurchgezogen. 4 Tage später oder wann immer sie dann an der Grenze gestanden sind, war das alles wieder vergessen. Und uns geht es doch ähnlich manchmal, nicht? Wenn wir ehrlich sind. Wir erleben Gott und wir sehen, himmelhoch jauchzend und toll und super. Und kurze Zeit drauf kommt eine Herausforderung und alles ist wieder... Und es ist so, weil wir mit geistlichen Mächten zu tun haben. Und darum sagt die Bibel uns, wir sollen unser Herz bewahren, unsere Gedanken bewahren. Denn das, was wir vor Augen haben, das bestimmt, wohin wir gehen. Da drin steht so ein Zitat von Henry Ford. Was sagt er da? Muss ich weitermachen. Lies es.
Hindernisse sind diese schrecklichen Dinge, die du siehst, wenn du deinen Blick vom Ziel nimmst.
Gott gibt dir ein Ziel, eine Verheißung. Und solange du dieses Ziel, diese Verheißung, diesen Gott im Fokus hast, kann was kommen, was will, und du wirst dahin durchgehen. Aber wenn du deinen Fokus wegnimmst, dann beginnt das Zeug wackelig zu werden. Ihr erinnert euch an den Petrus, der aus dem Boot gestiegen ist und auf dem Wasser gelaufen ist und dann auf die Wellen geschaut hat. Gut, lass uns weitermachen. Er verlässt sich auf Gott, denn er weiß, mit Gott sind Riesen Chancen. Amen? Sag mal zu deinen Nachbarn, mit Gott sind Riesen Chancen. Der David bezeichnet Gott in einer schwierigen Situation, wo er mit Herausforderungen konfrontiert ist, auch mit Krieg und so weiter, spricht er von Gott als Baal Perazim. Und Baal Perazim heißt der Herr der Durchbrüche. Und er nennt ein ganzes Gebiet Baal Perazim und sagt, der Herr hat den Durchbruch geschaffen für uns. Und manchmal beginnen Durchbrüche klein. Wenn du einen Riss in einem Damm hast, dann tröpfelt es am Anfang nur, aber der Damm ist bereits im Eimer. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Damm auseinanderbricht und dieses Wasser, was da freigesetzt wird. Und manchmal ist auch, wenn wir mit Dingen konfrontiert sind, dann kommen so kleine Sachen. Und dann ist es wichtig, auf diese kleinen Sachen mit Glaube und Vertrauen zu schauen. Als der Elia für Regen betet, geht sein Diener, und das ist nach 3 Jahren Dürre in Israel, wo es nichts mehr gegeben hat. Er schickt ihn, er betet um Regen und sagt, schau nach, und 7-mal kommt er zurück und nichts ist da. Aber das hat den Elia nicht bekümmert. Und 7-mal schickt er ihn wieder hin, weil er gesagt hat, das ist eine Frage der Zeit. Und dann sagt er, eine Wolke so groß wie eine Hand. Und sagt der Elia, jetzt ist es soweit. Jetzt passiert's. Hey, was soll aus so einer Wolke wie eine kleine Hand rauskommen? Es sind die Vorboten von den Dingen, die Gott gibt und die Gott schenkt. Und wenn wir die im Glauben ergreifen, dann erleben wir, dass Riesenchancen sind. Und dann erleben wir Riesenchancen. Im 1. Korinther 10, 13, da sagt der Paulus, Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird auch euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Und dann sagt er was Wichtiges. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Eine andere Übersetzung sagt, er wird mit dieser Versuchung auch einen Ausweg schaffen. Was heißt das? Es sind zwei Dinge. Erstens einmal, Gott lässt keine Prüfung zu, die du nicht bestehen kannst. Gott wartet nicht darauf und sagt, jetzt lassen wir mal da anrennen und an die Wand rennen. Sondern wenn eine Prüfung kommt, dann nur, weil Gott dir zutraut, dass du die Prüfung bestehst. Sonst lässt er sie gar nicht kommen. Das Erste, wir haben dann oft das Problem, dass wir dann nicht auf Gott schauen, sondern auf die Umstände. Wenn eine Prüfung kommt, kommt sie nur, weil Gott dich befördern will. Weil Gott weiß, du hast alles, was du brauchst, um diese Prüfung zu bestehen. Und das Zweite ist, sein Ziel mit Prüfungen ist nicht zu sagen, jetzt schauen wir mal, jetzt testen wir nochmal. Sondern sein Ziel ist nur eines. Wenn sowas kommt, möchte er dir zeigen, dass du stärker bist, wie du denkst, und dir helfen, auf einen neuen Level vom Glauben zu kommen. Das ist seine Absicht, wenn Herausforderungen kommen. Und darum sagt die Bibel, wir sind Überwinder und wir sind mehr als Überwinder, weil Gott auf unserer Seite ist. Ich sage nicht, dass immer alles easy ist und immer alles immer gut ausgeht. Wir müssen uns bewusst sein, es gibt in der Bibel Leute, die sind als Märtyrer gestorben. Aber auch sie sind Sieger, auch sie haben überwunden, weil sie sind jetzt bei ihrem Herrn und haben die Belohnung bekommen. Und die, denen Gott beigestanden hat, wir haben vor kurzem den Petrus angeschaut, oder? Der im Gefängnis gesessen ist und Gott hat ihn übernatürlich herausgeholt. Ja, warum hat das nicht mit Jakobus getan? Der ist auch im Gefängnis gesessen, aber den haben sie umgebracht. Aber beide sind Überwinder. Beide haben gesiegt. Beide sind in Gottes Augen Sieger und Überwinder. Amen. Amen. Mit Gott sind Riesen Chancen. Okay. Ein bisschen ist es schon angekommen. Schauen wir kurz weiter. Ein paar Minuten haben wir noch. Die Situation ist die, dass schlussendlich Gott sagt, er hat genug von dem Volk und so weiter, sie dürfen nicht ins verheißene Land hinein, er wird sie vernichten, Mose tut Buße und Gott erbarmt sich über dem Volk. Unter Anführungszeichen, Gott sucht ja jemand, der Buße tut und in die Fürbitte fürs Volk geht, von dem haben wir geredet. Okay? Übrigens, diesen Mittwoch gibt es die Möglichkeit auch wieder zu beten und für unser Land einzutreten. Ich möchte euch einfach daran erinnern, Gott sucht Leute, die diesen Wächterdienst haben, die für dieses Land beten und unser Land braucht echt Gebet. Ich sage, wenn wir nicht jetzt beten, wann dann? Der Teufel versucht gerade alles so zu rütteln und zu schütteln. Wir haben noch nie so eine Situation gehabt wie jetzt in Österreich. Also wenn es nicht jetzt Gebet braucht, braucht es kein Gebet mehr. So lass uns wirklich beten, lass uns für dieses Land und für die Regierung auch eintreten. Gut, zurückzukommen auf das, schlussendlich müssen sie alle wieder in die Wüste. Und Gott sagt, er wird das ganze Volk in der Wüste vernichten, also er wird es nicht vernichten, sie werden sterben, bis eine neue Generation herangewachsen ist, die diesen Glauben hat, dass sie in dieses verheißene Land hineingehen. Und er sagt, es gibt zwei Leute, die werden das verheißene Land sehen, das ist der Joshua und der Kaleb, weil sie einen anderen Geist gehabt haben. Weil sie mit anderen Augen geschaut haben. Weil sie Riesen als Chance gesehen haben. Und die zwei werden ins verheißene Land hineingehen. Und was passiert jetzt? Der Joshua und der Kaleb bauen sich am verheißenen Land, da ist der Jordan, eine nette Villa und sagen, kommt in 45 Jahren wieder vorbei. Und dann werden wir mit euch gemeinsam da hineinziehen, oder? Die haben alles richtig gemacht, okay? Die haben sich zu Gott gestellt. Gott hat ihnen bestätigt, dass sie alles richtig machen. Und wo müssen sie hin? In die Wüste. Warum? Die haben doch nichts falsch gemacht. Wieso werden die jetzt bestraft? Werden sie bestraft? Das ist eine Fangfrage. Warum müssen die auch in die Wüste? Sie müssen auch in die Wüste, weil die Berufung, die Gott gegeben hat, nicht eine Berufung des Kalebs oder des Josuas ist, sondern es ist eine Berufung des Volkes Gottes. Und die Verheißungen erfüllen sich auch nur für das Volk Gottes. Und es fällt uns als Westler manchmal schwer, diese Dinge auch zu verstehen und vor Augen zu haben, dass Gott in erster Linie das Volk sieht und nicht das Individuum. Er sieht auch dich persönlich und schaut auf dich, aber er sieht es immer im Kontext vom Leib, vom Volk Gottes. Im Neuen Testament spricht die Bibel 4-mal vom Tempel Gottes. 3-mal davon bezieht sich auf sein Volk. Das Volk Gottes ist ein Tempel Gottes. Und 1-mal bezieht sich auf einen persönlich auch. Also Gott hat diese Perspektive im Sinn. Gehst du gerne in die Wüste? Ja, mal für 2 Stunden. Mit dem Auto, wenn die Klimaanlage an ist. Die Wüste war immer ein Ort, wo Gott Menschen begegnet ist. Das kannst du bei Jesus sehen, der ist in die Wüste gegangen. Das war bei Mose, ist in die Wüste gegangen. Paulus war 14 Jahre sozusagen in der Wüste in Tarsus. Immer wenn Gott in die Wüste führt, dann hat er was vor und will Veränderung zu bringen. Die Frage für uns ist, wären wir in der Wüste bitter oder besser? Lassen wir zu, dass Zweifel hineinkommen, oder haben wir den Geist von einem Kaleb und einem Josua, die das Ziel nicht aus den Augen verlieren? Die auf das schauen, was Gott gesagt hat. Und weil der Kaleb auf das geschaut hat, was Gott gesagt hat, konnte er in diese Wüste hineingehen und diese Wüste ist ihm zum Segen geworden. Er ist nicht verzweifelt in der Wüste, sondern er hat eigentlich, beim Militär gibt es sowas, das nennt man Lage. Das heißt, jeder weiß, das Militär ist irgendwann einmal fertig und damit es nicht so elendslang wird, fängt man an Stricheln machen. Oder? Wie viele Tage noch, bis endlich fertig ist. Und der Kale muss sowas Ähnliches gehabt haben. Der hat gesagt, wie viele Tage noch, bis ich endlich diese Riesen besiegen kann. Wie viele Tage noch, bis diese Verheißung in Erfüllung geht, die Gott mir gegeben hat? Mit Gott sind Riesen Chancen. Lass uns zum Schluss noch anschauen, was mit dem Josua, mit dem Kaleb passiert ist. Gehen wir in den Josua Kapitel 14. Da ist der Mose schon gestorben. Sie haben bereits die Stadt Jericho eingenommen, sie stehen schon im verheißenen Land. Und dann geschieht was ganz Interessantes. Josua Kapitel 14, von Vers 7 weg. Und da heißt es, da geht es dann darum, das Land zu verteilen und Ähnliches. Vers 7 kommt der Kaleb und sagt zum Mose, du weißt genau, was der Herr mir verheißen hat. Vers 7, ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Diener des Herrn, von Kadesh Barnea aus losschickte, um das Land zu erkundigen. Das ist jetzt 45 Jahre später. Ich kehrte zurück und lieferte ihm aus vollster Überzeugung einen positiven Bericht. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich denke, wir sollen... Es ist so wichtig, dass wir Acht geben, dass wir den Menschen nicht den Mut nehmen, sondern sie ermutigen im Glauben, uns gegenseitig ermutigen. Ich für meinen Teil folgte dem Herrn, meinem Gott. Deshalb versprach mir Mose damals mit einem Eid: Das Land, das du betreten hast, wird für immer dein Erbteil, der Erbteil deiner Familie sein, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, mit ganzem Herzen gefolgt. Und jetzt kommt's. Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte. Und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Deshalb bitte ich dich, nun mir das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Du wirst dich daran erinnern, damals kundschafteten wir es aus, dass dort die Anakiter, das sind die Riesen, in großen befestigten Städten lebten. Doch wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt hat. 45 Jahre später steht dieser Kaleb da und sagt, jetzt ist meine Zeit gekommen. Und vor 45 Jahren hat sich das gesamte Volk Israel nicht getraut, da hineinzugehen. Und jetzt geht der Kaleb nur mit seinem Stamm. Nicht einmal das ganze Volk. Was muss mit dem geschehen sein? Sein Glaube ist in der Wüste gewachsen. Sein Glaube ist so stark geworden, dass er gesagt hat, wir brauchen euch gar nicht alle, das machen wir und meine Sippe. Weil es ist immer noch so, dass sie wie Brot sein werden für uns. Es ist immer noch so, dass der Schutz Gottes von ihnen gewichen ist. Es ist immer noch so, dass sie eine leichte Beute für uns sein werden. Wir brauchen nicht alle. Und dieses Herz wünsche ich uns allen, dir und mir, weil bei Gott sind Riesenchancen. Der Kaleb sieht die Herausforderung und er bezieht Gott mit ein in die Gleichung. Er vertraut Gott und überwindet und wird sogar noch stärker dabei. Er erwartet diese Verheißung mit ganzer Ausdauer. Er gibt nicht auf. Er weiß, Gott hat es gesagt, er wird es erfüllen. Und letztendlich ist er nach 45 Jahren stärker, wie er damals als junger Mann mit 40 Jahren war, als er als Spion ausgesandt wurde. Mit Gott sind Riesen. Sag es nochmal zu deinem Nachbarn, so als ob du es glauben würdest. Kann man die letzte Folie raufschmeißen?
Ja.
Der Augustinus hat gesagt, Glaube ist dann das zu glauben, was du nicht siehst. Der Lohn dieses Glaubens ist zu sehen, was du glaubst. Vater, wir kommen vor dich und wir beten für diesen großen Glauben. Herr, dieser große Glaube ist nicht irgendwas Theoretisches. Dieser große Glaube hat nichts mit Theologie zu tun. Dieser große Glaube hat auch nichts damit zu tun, dass ich mich so auskenne. Sondern dieser große Glaube vertraut mit ganzem Herzen dir und dem, was du sagst. Und ich bete, dass du das in unserem Herzen freisetzt. Vater, du kennst die Riesen in unserem Leben. Und ich bete, dass du jetzt diese Riesen besiegst. Ich rufe deinen Namen an, Baal Perazim, der Herr der Durchbrüche. Und ich spreche jetzt Durchbrüche aus in jede einzelne Situation. Herr, ich danke dir, dass unser Glaube, unser Vertrauen in dich hinauswächst über diese Umstände, sodass wir zu überwindern werden und Überwinder sind. Herr, ich bete, dass all diese Zweifel, Unglaube, die Dinge, die der Feind versucht, in unsere Herzen zu säen, dass du diese Dinge ausreißt, Herr, durch deine große Gnade. Und lass diesen Glauben in uns wachsen. Du hast gesagt, wenn unser Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn, reicht es, damit du deine Verheißungen wahrmachen kannst. Und ich bete um neue Hoffnung in den Herzen. Ich bete um neue Zuversicht in jedem einzelnen Herzen. Ich bete um neuen Glauben an die Größe Gottes im Herzen von jedem von uns im Namen Jesus Christus. Und ich segne dich mit diesem Glauben und mit diesem Vertrauen in Jesus Christus und in sein Werk und in das, was er getan hat. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vielleicht, wenn du Zeit hast, heute oder morgen, setz dich einmal hin und überleg dir, wo sind Riesen in meinem Leben. Und dann führ dir vor Augen, was der Kaleb getan hat. Und dann bring diese Riesen im Gebet zu Gott und geh Schritte im Glauben. Amen.